Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur und in der Leitung begrüße ich heute Dr. Markus Bayer, den Co-Bundesvorsitzenden des Hausärztinnen- und Hausärzteverbands. Hallo, Herr Dr. Bayer.
Hallo, Herr Gerloff.
Herr Dr. Bayer, vor der Bundestagswahl erheben nach und nach Ärzteverbände ihre Stimme, um Forderungen zu formulieren. Sie gehen mit einer eigenen Aktion den Weg über Patientinnen und Patienten. Gemeinsam mit dem Verband der medizinischen Fachangestellten, VMF, haben Sie einen Aufruf gestartet. Wir brauchen Ihre Stimme. Dr. Bayer, peilen Sie die 5%-Hürde an?
Naja, wir sind, wenn wir unsere Patientinnen und Patienten in den Fokus nehmen, dann haben 60% der von uns Befragten geäußert, sie machen sich große Sorgen um die hausärztliche Versorgung in den nächsten 5 Jahren und 40% halten das auch für ein enorm wichtiges Thema, wie ist hausärztliche Versorgung in diesem Land sichergestellt. Und wir erleben das auch in den Praxen auch, da brennt es, da muss was passieren und wir haben jetzt ganz viele Worte erlebt in den letzten 3 Jahren und jetzt auch Taten und daher diese Petition.
Das wären ja dann etwa 3 Millionen Stimmen, aber Sie wollen natürlich nicht auf einen Wahlzettel, Sie haben nicht die HP, Hausärztliche Partei oder HZVP, die Partei für die hausärztliche, hausarztzentrierte Versorgung gegründet, sondern es geht eben um diese Petition. Das heißt ja da, zur Rettung der hausärztlichen Versorgung, ist die Lage wirklich so dramatisch?
Also wir haben mehrere Situationen, die schon jetzt bedenklich sind. Es gibt einerseits eine Frustration darüber, dass überhaupt nichts passiert. Es wurde ganz viel über Kliniken geredet, eine Krankenhausreform gemacht und die Not in den hausärztlichen Praxen und in den Praxen insgesamt wurde nicht gesehen. Und da für diese Rechtfertigung braucht es natürlich auch Zahlen. Schauen Sie sich an, in 3 Jahren, kann man im ZI nachlesen, sind die Personalkosten um 24,7% gestiegen, die Kosten für Miete und Nebenkosten um 9,8%. Das ist jetzt nur beispielhaft. Wir haben eine Personalnot, wir werden immer weniger und müssen da viel arbeiten, haben hohe Kosten und das ist aber in strukturell und auch beim Honorar gar nichts passiert in der letzten Zeit. Und das geht jetzt an die Substanz der Praxen und damit auch gefährdet die Zukunft der hausärztlichen Versorgung.
Wenn Sie nun auf diese Legislaturperiode zurückblicken, das waren ja jetzt nur 3 Jahre, welche der politischen Ziele, die Sie sich am Anfang gesetzt hatten, haben Sie erreicht und welche verfehlt? Kann man das so kurz zusammenfassen? Am Ende ist gar nicht so viel übrig geblieben, ne?
Also politische Ziele sollte sich eine Regierung geben und was wir sicher geschafft haben, wenn Sie den Grundentwurf des Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetzes anschauen, dann war das in der Version, wie es eingespielt wurde, schon zentral auch geprägt von unseren Forderungen. Entbudgetierung, neue strukturelle Vergütung, sowohl die Möglichkeit zu Jahrespauschalen als auch die Möglichkeit, typische Hausarztpraxen besonders zu fördern und auch ein HZV-Bonus. Also von daher hatten wir schon, und das gab es in den Jahren und Jahrzehnten nie, hatten wir schon die zentralen Elemente, die ja jetzt auch in der Petition stehen, schon in einen Gesetzentwurf gebracht. Also das ist für einen Verband schon ein Erfolg. Aber da sich natürlich diese Ampelkoalition dann verstolpert hat, gegenseitig behindert und am Ende Stand heute nicht davon übrig geblieben ist. Wir werden sicher zu dem Thema noch kommen, was vielleicht noch möglich ist. Das ist aber ja jetzt nicht jenseits unseres Einflusses. Also wir sind sehr unzufrieden und frustriert, dass nichts rausgekommen ist. Aber ursprünglich hatten wir alle unsere zentralen Forderungen im Gesetz enthalten.
Ja, genau. Erstmal sah es eigentlich super aus und dann ist das alles hat sich das aufgelöst durch die Selbstzerlegung der Ampel.
Ja.
Vielleicht bevor wir nochmal zur Budgetierung kommen, Sie haben die Strukturveränderung angesprochen, die ja auch im GVSG vorgesehen war. Da ging es ja um die Änderung der Chronikerpauschale mit der Entkoppelung von einem oder zwei persönlichen Arzt-Patienten-Kontakten im Quartal. Das ist ja jetzt auch nicht umgesetzt, weil das GVSG noch vor der Zielgeraden eigentlich gescheitert ist. Sie war ja wegen der postulierten Aufkommensneutralität nicht so ganz unumstritten. Also Praxen mit vielen gesunden, chronisch Kranken, sagen wir mal, also die eigentlich gar nicht so viel Betreuung brauchen, außer so ein Abwarten und gucken, wie entwickelt sich das bei dem, die wären im Vorteil gewesen, hatte ich so den Eindruck. Und wer viele Patientinnen und Patienten hat, die wirklich intensiv betreut werden müssen, der hätte je nach Höhe der Pauschale natürlich vielleicht Probleme bekommen. Wie schätzen Sie das ein?
Also es ist ein bisschen Rückwärtsbetrachtung jetzt natürlich, aber ja, wir hatten da auch darauf hingewirkt, dass in dem Kabinettsentwurf die Formulierung genauso war, dass es hier wirklich nur um leichte Chroniker mit einer chronischen Erkrankung und einem Medikament geht. Und das sind gar nicht so viele gewesen, aber das sind genau die man wirklich in einer Versorgungspraxis, und das ist wofür wir Politik machen. Wir machen Praxis für die hausärztlichen Praxen, die tagtäglich für die Menschen da sind. Die brauchen jetzt nicht einen Menschen mit einer gut eingestellten Schilddrüsenerkrankung zweimal im Quartal sehen. Und das ist weiterhin die Logik. Und für die war diese Formulierung und für die schweren chronischen Fälle, das wurde ja auch teilweise von anderen Verbänden völlig falsch kommuniziert, dass jetzt schwerkranke Diabetiker da massiv um die Jahrespauschale kannibalisiert im System. Das war ja in dieser Formulierung nicht drin. Also die wären ja sowieso so behandelt worden in der Abrechnung wie bisher auch. Also von daher sehe ich dieses Problem gar nicht, sondern es wären wirklich ganz leichten Fälle gewesen, die man wirklich, wirklich auch medizinisch nicht jedes Quartal sehen muss und wo wir durch den EBM geradezu gezwungen werden, wie an vielen Stellen der EBM uns Sachen vorgibt, die wir eigentlich nicht brauchen, die Leute einzustellen.
Gut, ja, das ist vielleicht als Klarstellung nochmal nicht schlecht. Und Sie können ja eventuell auch auf den Formulierungen, die da in dem Gesetzentwurf stehen, mit der neuen Regierung vielleicht wieder aufbauen. Aber kommen wir jetzt zu dem, was vielleicht noch in dieser Legislaturperiode möglich sein könnte. Beim Neujahrsempfang haben Sie ja nochmals die Hoffnung genährt, die Restampel, sagen wir mal, könnte vielleicht mit Hilfe der FDP, die sich ja da sogar für eingesetzt hat mit einem eigenen Antrag, doch noch die Entbudgetierung der Hausärzte hinbekommen. Wie realistisch ist das denn eigentlich?
Wir arbeiten da tagtäglich dran, das kann ich Ihnen versichern. Das ist jetzt nicht was ich derzeit in der Podcast breitreden kann, und am Ende werden wir auch erst noch sehen, ob da Erfolg dahinter steht. Da formulieren wir aber politisch ganz klar, wir haben einen Gesetzentwurf, der kann jederzeit in die zweite und dritte Lesung noch das Parlament gehen, und wir haben mit der FDP eine ausgeschiedene Regierungspartei, die jetzt einen Antrag gestellt hat, genau das zu tun, Inhalte dieses Gesetzes umzusetzen, und wenn jetzt den Worten endlich mal Taten folgen würden, dann haben wir noch eine Chance, da was umzusetzen. Wie gesagt, wir sind da dran. Das hängt jetzt an den handelnden Akteuren, ob man sich nicht an der Stelle zu sagen, wir reden ja auch bei der Entbudgetierung von einem ersten Schritt, der ist nötig als Zeichen, der ist in manchen Bundesländern nötig, wir können da noch zu reden. Das ist aber auch nur ein erster Schritt, das will ich auch ganz klar sagen, aber wir kämpfen jeden Tag darum, und am Ende werden wir sehen, ob es da einen Erfolg gibt oder nicht.
Da ist wahrscheinlich die übernächste Woche entscheidend, ne, die Sitzung.
Genau, die Sitzung des Gesundheitsausschusses. Da muss dann noch ein entsprechend angepasstes Gesetzentwurf verabschiedet werden. Und dann könnte dieser im Februar noch in den Bundestag gehen und sozusagen in der letzten Sekunde noch durchs Ziel huschen. Und das ist Teil unserer politischen Arbeit im Moment.
Um wie viel geht es da eigentlich? Und also es sind ja nicht in allen Ländern Budgetierungen der Hausärzte und Hausärztinnen zu verzeichnen. In welchen Ländern gibt es im Moment Budgetierungen?
Also die Länder, die budgetieren, werden mehr, und wir bekommen von einigen jetzt auch schon gemeldet, dass sie an der Grenze sind. Am dramatischsten ist die Lage sicher in Hamburg mit einer zuletzt Auszahlungsquote von 68%. Berlin 86%, aber wir haben auch in Baden-Württemberg jetzt eine Budgetierung, in Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, dann melden noch andere Flächenländer, dass es knapp wird. Also wir sind da mittlerweile auf einem Weg, den man aber auch lieber erklären kann. Es fehlen 5.000 Hausärzte, man kann sich in 80% der Planungsbereiche niederlassen. 5 Millionen Versicherte sind unversorgt. Auf dem Papier, in der Realität machen die Praxen, die da sind, und die werden dann auch noch budgetiert. Also das ist eigentlich ein totaler Wahnsinn, und das Agieren der Krankenkassen dagegen wirklich unverantwortlich und gefährdet auch die hausärztliche Versorgung.
Wie kann eigentlich sowas passieren wie 68% Auszahlungsquote? Hat da die Primärversorgung in Hamburg einen so niedrigen Stellenwert in der Vertreterversammlung, oder was ist da der Grund?
Also ich bin jetzt kein Experte der Kaufbau Hamburg, von daher möchte ich da allgemein drüber reden. Bisher, die Region, die ich mir angeschaut habe, ist es so, dass da oft in der, sage ich jetzt mal, in der im Zuschnitt des hausärztlichen Bereichs aus dem internistischen Bereich noch Sitze mit in die Versorgung primär genommen wurden, was ja auch völlig okay ist, denen kein Anteil aus der MGV gefolgt ist. Das ist ein Punkt. Dann gibt es manchmal Probleme auch, was die Mitversorgung der umliegenden Landkreise betrifft, dass es hier zu keinem vollständigen Ausgleich kommt. Wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass das alleine die Situation in Hamburg ist, aber das sind oft Gründe dafür. Dann muss man sich natürlich die Vorwegabzüge anschauen. Insgesamt ist einfach die Honorardecke schon dünn und sind dann manchmal ein, zwei länderspezifische Probleme, die dann sofort zu einer Budgetierung führen.
Dann richten wir jetzt den Blick mal nach vorne. Sie haben einmal mehr eine Teampauschale gefordert. Wie könnte die denn eigentlich gestaltet sein? Ich meine, Sie haben sie ja eigentlich schon in der HZV, aber auch in der Regelversorgung gibt es ja diese NAPA-Pauschale, nennen wir sie mal, die 03060, gibt es sogar noch eine Zusatzpauschale. Das ist ja eigentlich auch schon sowas Ähnliches, dass die Arbeit qualifizierter MFA in der Praxis honoriert wird mit einer Pauschale. Wie könnte eine zusätzliche Teampauschale gestaltet sein?
Also bei der Teamförderung würde ich zwei Dinge in den Vordergrund rücken. Das eine ist wirklich, dass wir unser Personal halten müssen, das auch fördern müssen, auch finanziell fördern müssen. Und deshalb müssen auch Honorarmehrungen, Gehaltsmehrungen, die vereinbart werden, tariflich auch eins zu eins umgesetzt werden. Das ist immer noch nicht der Fall. Das ist im Krankenhauswesen die Regel. Das muss bei uns auch regelhaft wirklich ohne großes Gezeter von Seiten der Krankenkassen umgesetzt werden. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, Sie haben diese KV-Leistung angesprochen. Also ich kann Ihnen nicht hundertprozentig sagen, was die Regeln dafür sind, weil das so kompliziert ist. Wenn man dann da mal durch ist, kriegt man ein bisschen was. Aber also da werden Fälle gezählt und Alter und so. Also solche so ein Bürokratismus, das ist klassisch EBM. Sie haben es gesagt, wir haben es in der haushaltszentrierten Versorgung da viel einfacher. Da gibt es eine Qualifikation für medizinisches Personal. Und dann gibt es auch den Zuschlag, wenn die Qualifikation da ist. Und so muss es im Prinzip auch sein. Wir haben Qualifikations- und Qualitätsmerkmale einer Praxis. Die machen sich auch am Personal fest. Und dann muss es dafür auch Zuschläge für die Betreuung der Menschen geben. Das ist einfach, das ist gerecht, das ist transparent. Und das Verstolpern in 27 Menschen in 5 Tagen und wenn wir das unterschreitet, ist der Zuschlag weg. Und ich übertreibe bewusst, aber so lesen Sie sich die EBM-Regelung zu diesem Zuschlag durch. So verhindert man Attraktivität von Qualifikationen und fördert sie nicht.
Ja, man beschäftigt sich damit, dann hat man es verstanden. Aber nach 3 Wochen fragt man sich wieder, wie war das nochmal mit der Mengenbegrenzung?
Das ist eine gesunde Reaktion.
Kann man eigentlich eine Glosse drüber schreiben?
Das ist eine gesunde Reaktion des Gehirns, sich mit dem EBM-Wahnsinn nicht dauerhaft beschäftigen zu können. Und das kann so nicht bleiben. Also das ist, für hausärztliche Versorgung ist das keine Zukunft. Wirklich nicht.
Gut, dann kommen wir zur Primärversorgung. Da könnte man ja das eigentlich auch schon wieder fast als Drohung empfinden, wenn Sie sagen, der EBM macht das immer so bürokratisch. Sie hatten sich aber eigentlich optimistisch geäußert, dass die Primärversorgung bei den Parteien endlich einen höheren Stellenwert genießt und in diese Programme hineingeflossen ist, teilweise, die jetzt beschlossen worden sind von den Parteien. Werden dann die hausärztlichen Praxen tatsächlich zum Türöffner für die Inanspruchnahme fachärztlicher Leistung? Und ist das nicht ohnehin schon so bei immer mehr Terminproblemen, dass man dann, wenn es wirklich dringend ist, eigentlich über den Hausarzt dann oder die Hausärztin dann doch einen Termin bekommt, aber eben nur auf diesem Wege beinahe?
Also zum einen sind wir erstmal zumindest in Teilen froh, dass das, was Sie auch geschildert haben, dass wir jetzt sowohl mit hausärztlicher Überschrift als auch mit dem Steuerungsthema jetzt in fast allen Programmen demokratischer Parteien vertreten sind. Das ist gut. Das war beim letzten Mal ganz anders. Da sind wir überhaupt nicht vorgekommen. Aber wir haben natürlich auch erlebt, dass diesen Worten auch Taten folgen müssen und dass selbst eine Nennung im Koalitionsvertrag nicht reicht, damit was passiert. Mhm. Und jetzt zu der konkreten Steuerungsfrage. Es ist einfach so, wir haben mit der hausarztzentrierten Versorgung ein System, wo primärärztliche Steuerung, primärhausärztliche Steuerung und auch die Verzahnung in einzelnen Regionen in die Fachärzte, die wir ja auch brauchen, ambulante fachärztliche Versorgung ist für unsere Betreuung essentiell, wirklich strukturiert ineinandergreifen. Und dieses strukturierte Ineinandergreifen, das brauchen wir viel mehr, weil es Ressourcen schont und da müssen aus unserer Sicht auch Kassen belohnt werden, Patientinnen und Patienten einen Anreiz erhalten und wir müssen gefördert werden im weiteren Ausbau. Und wenn Sie sich die Situation anschauen, wir sind ja jetzt fast bei 10 Millionen, das ist mehr als die PKV hat in der HZV. Mhm. Also da kann sich die Politik eigentlich auch einfach machen und auf diesem System aufbauen. Und dann werden da auch Ressourcen geschont und trotzdem wird die Versorgung herausfordernd sein. Das ist ja, was Sie sagen. Also ist ja jetzt nicht so, wir haben jetzt wieder erlebt, dass immer wieder dann blühende Landschaften versprochen werden. Das ist ja falsch, sondern wir haben ein System, das funktioniert, das ist arbeitsintensiv. Dafür brauchen wir auch die Rahmenbedingungen. Aber dann können Hausärztinnen und Fachärzte auf so einer Ebene auch sehr gut zum Wohle der Patientinnen und Patienten zusammenarbeiten.
Halten sich die Patienten tatsächlich dran, wenn sie denn einmal eingeschrieben sind? Ihre Kollegen und Kolleginnen haben ja, die wissen das ja im Grunde genommen. Aber manchmal merkt man es ja gar nicht, wenn dann vielleicht doch mal aktuell jemand dann direkt zum Facharzt geht. Wie sind da Ihre, haben Sie da Zahlen?
Also hundertprozentige Zahlen haben wir dafür nicht. Wir sehen aber schon jetzt, da kann ich auch auf die beste Evaluation verweisen, dass die Hand in Baden-Württemberg, dass die unkoordinierte Aufsuchen der Fachärztinnen und Fachärzte ganz stark zurückgeht, dass insgesamt trotzdem, also das ist ja auch immer so die Sorge, dass aber trotzdem noch überwiesen wird, nur eben dann strukturiert und die Kontaktaufnahme mit den hausärztlichen Praxen nimmt natürlich zu. Darum brauchen wir ja dann auch für die leichten Fälle eine Strukturpauschale, die eben nicht eine quartalsweise Einbestellung nötig macht, sodass wir dann für die Schwerkranken und für die koordiniert werden müssen, Fall haben und die anderen wissen, ich habe meine Praxis und wenn ich sie brauche, dann ist sie jederzeit für sich da, also für uns da. Und das ist so ein Grundprinzip, das wir schon leben und das muss weiter gestärkt werden.
Gucken wir mal auf die Seite des Hausärzteverbandes. Was würde eigentlich passieren, wenn plötzlich die Primärversorgung zur Regelversorgung wird? Dann gibt es ja keine, oder dann ist eigentlich die alternative Regelversorgung, die Sie jetzt anbieten, mit einer strukturierten Überweisung, mit einer etwas besseren Steuerung der Patienten, die ist ja dann eigentlich überflüssig. Jetzt kommt die Frage, oder ist es so? Wäre die dann überflüssig?
Sehe ich nicht so, weil ich dieses Szenario, was jetzt gemalt wird, wir können sofort die Primärversorgung zur Regelversorgung machen, das sehe ich und sehen wir nicht. Also wenn Sie sich angucken, was in vielen Regionen aus dem hausärztlichen, auf hausärztlichen Sitzen für Medizin gemacht wird, so mag die nötig sein, aber es ist nicht so, dass das durchgehend hausärztliche Versorgung heißt. Und wir haben in der HZV 16.000 Praxen, auch die wir aufbauen können, die werden gefördert werden. Und eine Attraktivität, dann werden es auch noch mehr werden. Und da haben Sie ein System, das schon läuft. Einen inhaltlichen Umbau der Regelversorgung in eine primärärztliche Steuerung, das geht nicht auf Knopfdruck. Also von daher sehe ich das Szenario so nicht, das wird so nicht funktionieren, sondern wenn, das sieht man ja auch an den Modellen, die diskutiert werden, und da werden dann plötzlich alle möglichen Menschen ertüchtigt, die sicher gute Medizin machen, aber eben keine primärärztliche Steuerung können, dann die Patienten zu steuern. Das wird im Prinzip nichts anderes sein als das jetzt auch. Da wird aber weder die Gesellschaft noch die Politik irgendwelche Erfolge damit erzielen. Also von daher halte ich es erst noch für eine unrealistische Debatte. Und ich bin aber da auch ganz so offen zu sagen, es wäre auch zum Schaden der Hausärztinnen und Hausärzte, weil wir dann wieder alleine auf Institutionen angewiesen sind, in denen wir strukturell immer eine Minderheit haben und im Zweifelsfall immer runtergestimmt werden. Das heißt, die Selbstständigkeit des hausärztlichen Versorgungsbereichs ist massiv gefährdet, wenn wir wieder komplett in den Kollektivvertrag fallen würden. Aber wie gesagt, ich sehe ihn auch inhaltlich und strukturell nicht in der Lage, Primärarztsysteme jetzt sofort umzusetzen.
Okay, also Entwarnung da, aber trotzdem mehr Förderung der alternativen Regelversorgung. Ja. Gut, dann gucken wir mal gemeinsam nach vorne und warten wir ab, was die nächste Legislaturperiode bringt. Herr Dr. Bayer, die Lage ist wie immer ernst und sie wird es auch nach den Wahlen noch sein. Immerhin scheinen Sie stärker wahrgenommen zu werden mit Ihren Forderungen. So bleiben wir optimistisch. Alles Gute für Sie.
Bleiben wir optimistisch, zeichnen wir die Petition und dann gibt es ein hausärztliches Sofortprogramm.
Sehr gut.
Genau. Ich danke Ihnen.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.